Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt jetzt zu neuer Uhrzeit und auch fast pünktlich. Wir werden uns, müssen uns auch nochmal gewöhnen hier an die neue Uhrzeit 18:30, mit der wir jetzt operieren werden und gemeinsam weiter das Buch der Offenbarung studieren. Wir haben heute einen wichtigen, interessanten Vers vor uns und bevor wir beginnen, möchte ich euch einladen, dass wir für ein Gebet niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und für die Gelegenheit, jetzt in deinem Wort zu lesen und die Botschaft für unsere Zeit zu studieren. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist an unseren Herzen rührst und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir vorbereitet werden auf die Dinge, die in unserer Welt passieren werden. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Gute Lieben, wir sind in Offenbarung 17 und wir nähern uns so langsam dem Ende dieses spannenden Kapitels. Wir haben noch 4 Verse vor uns. Heute geht es um Offenbarung 17. Offenbarung 17 und dort Vers 15. Wie ihr gleich sehen werdet, ist das der wahrscheinlich am meisten zitierte Vers in ganz Offenbarung 17. Lesen wir mal gemeinsam Offenbarung 17 und dort Vers 15. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Wie gerade gesagt, kein anderer Vers im ganzen Kapitel wird so oft in Predigten und vor allem in Evangelisation und in Prophetievorträgen zitiert. Warum? Warum ist dieser Vers der meistzitierte Vers von Offenbarung 17? Ich bin mir sicher, ihr habt ihn schon oft gehört. Wenn nicht, dann würde ich mich wundern. In welchem Zusammenhang hört man diesen Vers gerne und oft? Genau, das ist der Vers, auf den wir uns immer beziehen, wenn es darum geht, Wasser als ein Symbol in der Prophetie zu deuten. In welchen berühmten Prophezeiungen, die wir dann öfter anschauen als Offenbarung 17, kommt denn Wasser vor? Das Spiel andersrum. Für welche besonders wichtigen Prophezeiungen ist das hier ein wichtiger Schlüssel? Welche ob Prophezeiungen im Buch Daniel oder Offenbarung haben denn mit Wasser zu tun? Nicht alle. Alle ist eine deutliche Übertreibung. Tiere kommen aus dem Wasser. Welche Danielsche Prophezeiung hat Tiere, die aus dem Wasser kommen? Kommt. Ja, Offenbarung 13 und in Daniel ist das Daniel 7. Genau, und Daniel 7, ja, da gibt es dann das Wasser, das aufgewühlt ist, das Meer von den 4 Winden und 4 Tiere steigen hervor. Ja. Und in Offenbarung 13 haben wir ähnliches Bild, da kommt aus dem Meer dieses Tier heraus, das sehr an Daniel 7 angelehnt ist. Also daher kennen wir eigentlich diesen Vers. Dieser Vers ist eigentlich ein Erklärungsvers. Er gehört so in die Kategorie, gehört so zum Handwerkszeug des Prophetieauslegers. Ja, wenn man prophetische Texte anschaut, dann braucht man so ein paar Handwerkszeuge. Zum Beispiel das Jahr-Tag-Prinzip. In den Hesekiel 4, Vers 6, genau. Oder dass das Wasser für Meere steht. Ja, das ist Offenbarung 17, Vers 15. Oder ein anderer bekannter Text ist zum Beispiel, oder dass eine Frau steht für eine Kirche, für eine Gemeinde, ja. 2. Korinther 11, Vers 2. Und so gibt es eine Reihe von Versen, die sollte man sich einprägen, weil sie klassischerweise oft gebraucht werden. Heute wollen wir aber nicht einfach nur das festhalten, sondern wollen uns ein bisschen genauer anschauen, wie es zu diesem Bild eigentlich kommt, dass hier Wasser ein Symbol für Menschen, für Völker und Nationen und so weiter ist. Wir haben ja gelernt, Offenbarung 17 hat einen Visionsteil, also erstmal eine Einleitung, Vers 1 und 2, dann eine Vision, Vers 3 bis 6, wo der Johannes das Tier sieht und die Hure vor allem auf dem Tier, und dann kommt eine lange Erklärung durch den Engel. Und was wir uns hier gerade anschauen, ist natürlich die Erklärung. Wir haben jetzt sehr viele Verse gehabt über das Tier und über die Hörner und die Köpfe. Und jetzt kommt es hier zu einem Vers über das Wasser. Warum steht Wasser für Völker und Nationen? Was meint ihr? Warum ist das so? Oder hat sich das einfach jetzt hier Gott so ausgedacht und gesagt, naja, nehmen wir das mal so.
Vielleicht weil Wasser auch so im großen Stand, wie das Meer so groß gesammelt ist.
Ja, das Meer hat, da sammelt sich das Wasser an sozusagen, ja?
Es ist in Bewegung.
Ist auch in Bewegung, ja, es ist in Bewegung, trotzdem ist es, man hat es auch viel Widerstand, nicht wahr? Ja, wie Menschen.
Hat Macht und Gewalt,
ja? Also wir wollen heute mal in diesen Minuten ein bisschen den Bibelversen nachspüren, in denen eigentlich diese Kombination immer wieder auftaucht, und zwar nicht nur in der Prophetie. In der Prophetie wird nämlich ganz oft eigentlich nur das nochmal zusammengeschmolzen, was es vorher in der Bibel schon alles an Verbindung gibt. Schauen wir mal anfangs in die Psalmen. Psalm 65. Psalm 65 und dort Vers 8. Da hat man eigentlich unabhängig von der Prophetie in einem poetischen Text dieses selbe Bild. Psalm 65, Vers 8, da heißt es: Der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker. Könnt ihr das sehen? Das heißt, hier haben wir mehr metaphorisch in einem Gedicht quasi die Idee, dass das Meer braust und die Völker toben. Ja, das ist so, wird so parallel gesehen. Also da haben wir zum Beispiel so einen Anklang. Also wir haben das sozusagen hier in Psalm 65, Vers 8. Das ist jetzt quasi eine Poesie. Dann finden wir das Ganze auch natürlich in der Prophetie. Schaut mal in Jesaja, Kapitel 8. Das ist jetzt ein interessantes Beispiel, das typisch ist für eine ganze Reihe von anderen Stellen. Jesaja, Kapitel 8. Jesaja, Kapitel 8 und dort Vers 7 und 8. Da heißt es: Siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen. Und jetzt kommt die Erklärung: Den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit, der wird sich über alle seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten, und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, und die Spanne deiner Heeresflügel wird die Breite seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes erfüllen. Immanuel. Also hier wird wer mit Wasser illustriert? Konkreter, in dem Fall ist es der König von Assyrien. Könnt ihr das sehen? Aber der König von Assyrien kommt ja nicht alleine. Wie nahm der konkret Israel ein? Oder in dem Fall Juda. Es geht ja hier um das Südreich. Wie hat er das gemacht? Er ist ja nicht alleine daher spaziert, oder? Wahrscheinlich ist die Frage zu einfach. Wie hat der assyrische König Juda angegriffen? Mit seinem Heer. Aber das Bild hier, das verwendet wird, ist nicht einfach nur Wasser, sondern, wie könnte man es genauer beschreiben? Wie ist eigentlich das prophetische Bild, das verwendet wird für diesen Feldzug? Es wird nicht einfach gesagt, da kommt Wasser, sondern, wie wird das beschrieben? Flutartig, ja, noch genauer. Woher kommt denn die Flut? Ist das wie so eine Springflut, die vom Ozean herkommt? Richtig. Das heißt, es ist das Bild von einem Fluss. Es ist das Bild von einem Fluss, der über alle seine Ufer tritt. Könnt ihr das sehen? Ich sage das deswegen, weil man findet in der Prophetie sowohl das Bild von einem Meer, aus dem jetzt die Tiere hervorsteigen zum Beispiel, als auch das Bild von einem Fluss, der über seine Ufer tritt und überschwemmt. In beiden Fällen geht es um Völker und Menschen, weil ich habe mal unterrichtet an einer Schule und da habe ich diesen Vers angebracht, ja, die Wasser hier, weil die Wasser in Offenbarung 17 sind ja ein Fluss. Ich war, was für ein Fluss ist, da komme ich später vielleicht noch drüber, was ist das für ein Fluss in Offenbarung 17, wo die Hure sitzt? Ah, lass mir die Frage, kommen wir gleich später dazu. Behalte die Frage im Hinterkopf. Also halten wir fest, es kann sich entweder auf ein Meer beziehen oder auf einen Fluss. In dem Fall in Jesaja ist es ein Fluss, ja, symbolisch für die Armeen der Assyrer, die über das Ufer treten und überschwemmen. Frage an euch, kennt ihr noch andere Stellen in der Prophetie, Daniel zum Beispiel, wo auch vom Überschwemmen und Überfluten die Rede ist, wenn eigentlich Kriegsarmeen gemeint sind? Wo vom Überschwemmen und vom Überfluten die Rede ist, wenn es eigentlich um Armeen geht, die angreifen, also mit vielen Menschen. Da ist jetzt der Daniel-Experte gefragt. Wir sind ja eigentlich alle Daniel-Experten, nicht wahr? Sozusagen per Glaubensbekenntnis. Daniel, in welchen Prophezeiungen von Daniel wird das Überfluten als Symbol genommen für Armeen, große Armeen, die kriegerisch eingreifen? Fällt jemandem? Ja, in Daniel 8 sieht man diese Vision, dass sie an einem Fluss stattfindet, nicht wahr? An dem Ulai, ja, das stimmt. Aber der Fluss selbst, der überschwemmt nicht, der flutet nicht irgendwie so richtig, ja. Gib euch einen Tipp. Es ist in der wichtigsten Prophezeiung, die Daniel gegeben wurde. Die allerwichtigste. Das sind alle wichtig, aber das ist die allerwichtigste. Die wichtigste Prophezeiung, die Daniel gegeben worden ist. Schauen wir in Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9, die Weissagung auf den kommenden Erlöser, den kommenden Messias. Da heißt es in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das ist natürlich ein Hinweis auf die Kreuzigung Jesu. Und ihm wird nicht zuteil werden. Die Stadt aber, welche Stadt? Jerusalem, samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Ist Jerusalem von einer Sturmflut vernichtet worden, ja oder nein? Naja, jedenfalls nicht buchstäblich, sondern Jerusalem ist untergegangen durch die Armee von, in dem Fall Rom, ja, die römische Armee. Also hier haben wir zwei Beispiele, Jesaja 8 und auch Daniel 9, Vers 26, wo offensichtlich Krieg mit Hilfe großer, starker Armeen durch Überschwemmung, durch Überflutung, ja, dargestellt wird. Noch ein Beispiel, Daniel 11. Schaut mal Daniel 11. Wir haben jetzt nicht die Zeit, hier Daniel 11 jetzt zu analysieren, aber einfach damit ihr seht, wie weit verbreitet eigentlich diese simple Gleichsetzung ist. Daniel 11 und dort Vers 40. Daniel 11, Vers 40, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Ja? Und wiederum geht es ja in dem Fall natürlich um einen, also höchstwahrscheinlich um einen symbolischen Krieg, aber die Idee der Überschwemmung, der Überflutung für Krieg, für Armeen, läuft also durch viele Teile der Prophetie. Man könnte auch als Beispiel noch anführen, ihr kennt vielleicht Offenbarung 12, wo der Drache Wasser aus seinem Maul schleudert, um die Frau anzugreifen. Das ist auch ein Symbol für die Massen, für die Menschen, die Armeen, die Gläubigen, wie die Waldenser versucht haben, auszurotten. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, diesen Zusammenhang aus der Bibel abzuleiten. Also wir sehen das in der Poesie an manchen Stellen, wir sehen das sozusagen schon in der alttestamentlichen Prophetie, so als ein Bild. Es gibt aber noch eine Möglichkeit. Schaut mal mit mir in Daniel Kapitel 2. Warte, gehen wir erst Offenbarung, wer ist Daniel? Wir gehen erst zu Daniel, zu Offenbarung, Entschuldigung. Offenbarung 1. Offenbarung 1 und dort Vers 15. Um wen geht es in Offenbarung 1? Vers 15, Vers 13, 14, 15, 16. Da erscheint Jesus Christus. Ihr kennt die Szene. Und da heißt es hier in Offenbarung 1, Vers 15, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also halten wir fest, in Offenbarung 1, Vers 15, haben wir die Stimme Jesu wie das Rauschen der Wasser. Okay? Jetzt gibt es eine Stelle bei Daniel, wo in einer ganz ähnlichen Weise der Jesus dem Propheten erscheint, auch mit so einer ganz glanzvollen Erscheinung, sodass der Prophet zu Boden fällt. In welchem Daniel-Kapitel finden wir das? Quasi die Parallele zu Offenbarung 1. Daniel 7 ist er auch erschrocken und bleich, das stimmt, aber in Daniel 7 sieht er eigentlich nur eine Vision und er hört dann den Engel, aber er sieht nicht Jesus, der direkt vor ihm steht, sodass er niederfällt. Welchem Kapitel? In Daniel 10, genau. In Daniel 10, schaut mal Daniel 10. In Daniel 10 und dort Vers. Also geht schon ab Vers 5 los, aber wir lesen Vers 6 direkt. Daniel 10, Vers 6. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, so ähnlich wie in Offenbarung 1, nicht, wo es wie die Sonne strahlt. Seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer, einer Volksmenge. Das heißt, hier haben wir jetzt Jesu Stimme. Und es entspricht einer Volksmenge. Eigentlich zwei parallele Geschichten. In beiden Fällen erscheint Jesus in seiner Herrlichkeit, ja, die Beschreibung ist recht ähnlich, jeweils um dem Propheten dann eine wichtige Endzeitprophezeiung zu geben. Und jedes Mal hat er eine rauschende Stimme. Ja, und Daniel sagt, wie das Tosen einer Volksmenge. Und Johannes sagt, wie das Rauschen vieler Wasser. Also das ist ein dritter Weg zu zeigen, wie sehr eigentlich das Wasser und die Volksmenge miteinander verbunden sind in der Bibel. Also halten wir fest, wenn Offenbarung 17, Vers 15 sagt, das Wasser, an dem die Hure sitzt, sind Menschen und Völker und Nationen und Sprachen und so weiter, ist das nicht einfach willkürlich, sondern es ist etwas, was eigentlich schon aus dem Alten Testament durch die ganze Bibel heraus sich hindurchzieht, ein ganz typischer Gebrauch in der Prophetie, der hier zusammengefasst wird. Jetzt. Gehen wir zurück zu Offenbarung 17 und schauen uns ein bisschen konkreter an, was das im Detail für Offenbarung 17 bedeutet. Denn der Vers ist ja nicht einfach nur ein Handwerkszeug, der so einfach reingeworfen wird, sondern der hat ja auch eine Bedeutung im Ablauf der Verse. Ja, der hat ja auch eine spezifische Bedeutung für das Kapitel. Offenbarung 17, Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Erste Frage an euch, wer ist die Hure? Die Kirche, haben wir gesagt, welchen Namen trägt die Hure in Offenbarung 17? Babylon. Das wissen wir aus Vers? Aus Vers 5, nicht wahr? Auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon. Und jetzt können wir die Frage von vorhin wieder aufgreifen. Was für ein Fluss ist das, an dem die Hure sitzt, wenn die Hure Babylon heißt? Also noch, ihr müsst doch nicht jetzt endzeitlich denken, erstmal rein geografisch. An welchem? Am Euphrat. Dankeschön. Der Euphrat. Das heißt, dieser Vers gilt natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, grundsätzlich dafür zu zeigen, dass Wasser ein Symbol für Völker ist. Aber spezifisch im Kontext geht es nicht einfach um irgendwelche Völker. Es geht um den symbolischen Euphrat. Und das ist deswegen wichtig, weil der Euphrat kurz zuvor schon mal in der Offenbarung vorgekommen ist. Nämlich wo? In Offenbarung 16. Was wird dort über den Euphrat gesagt? Genau, der Strom Euphrat vertrocknete, das ist die sechste Plage. Richtig? Die haben wir schon ein bisschen gesprochen damals, vor einigen Monaten. Das heißt, Offenbarung 17, Vers 15, obwohl immer von uns richtigerweise verwendet zur Erklärung von Offenbarung 13 und Daniel 7, ist eigentlich eine Erklärung, spezifisch eine Erklärung für die sechste sechste Plage. Es ist der Euphrat im Besonderen, der hier für Menschen und Völker steht. Was für Menschen und was für Völker sind das offensichtlich? Wenn sie dargestellt werden durch den Euphrat, der durch Babylon fließt. Was lässt sich über diese Menschen und Völker hier sagen? Sind damit alle Menschen auf Erden gemeint? Sind wir damit gemeint? Bin ich damit gemeint? Das ist jetzt eine interessante Frage. Sind diese Menschen Teil von Babylon? Wenn ja, warum? Wenn nein, weshalb nicht? Oder kann man das so 100%ig sagen? Nee, das ist der Euphrat, nicht wahr?
Ja, aber mehr.
Wie würdest du sagen, es ist noch mehr als der Euphrat?
Es sind Völker und Scharen und Nationen.
Ja, genau. Das Wasser, wo der sitzt.
Ah,
okay, ja. Jetzt. Wir müssen zwei Ebenen miteinander verbinden. Die eine Ebene ist das Bild, die andere Ebene ist die Auslegung. Auf der Ebene des Bildes ist Babylon eine Stadt. Richtig? Es ist eine Stadt. Und diese Stadt steht für etwas in der Offenbarung. Und auf der Ebene des Bildes ist der Euphrat ein Fluss durch Babylon. Der Euphrat kann ja durchaus, da stimme ich mit überein, eine weltweite Bedeutung haben. Die Bedeutung des Euphrats kann weltweit sein, aber das Bild ist erstmal, die Stadt Babylon sitzt an vielen Wassern, weil der Euphrat ein sehr dicker Fluss gewesen ist, aber sie sitzt nicht an vielen Kontinenten sozusagen im Bild. Ja, das heißt, das Bild spricht tatsächlich von von, ach, warte, meine Güte. Was weiß ich, so ungefähr sah sie, ja, so ungefähr sah sie aus, das ist jetzt sehr vereinfacht. Aber die Bibel spricht hier von einer Stadt, die an einem Fluss sitzt. Die Hure Babylon an den Wassern. Und dieser Euphrat vertrocknet. Und das ist der Gegenstand der sechsten Plage. Es sind nicht viele verschiedene Flüsse, die vertrocknen. Es ist ein Fluss, der Euphrat, der vertrocknet. Und wir müssen verstehen, wofür steht Babylon, und wir müssen verstehen, wofür steht der Fluss. Weil wenn der Fluss vertrocknet, sechste Plage, wird Babylon gerichtet. Ganz genau. Die Idee ist, dass der Fluss die Stadt unterstützt und deswegen natürlich in dem Sinne ein Teil der Stadt ist, dass er durch die Stadt durchfließt. Aber der Fluss kann durchaus auch unabhängig von Babylon sein. Ihr kennt vielleicht das historische Vorbild für diese Geschichte. Ist schon mal der Euphrat in Babylon vertrocknet? Ja, als nämlich Babylon fiel. Welchem Jahr fiel Babylon in der Geschichte? In der Antike? Jetzt ist die Stunde der Prophetie-Experten. In welchem Jahr war das? Das war 500 ist schon gut. Fast 539 vor Christus. Ne? Ist auch vollkommen, also 539 vor Christus, da wurde der Euphrat, wie wurde der vertrocknet? Umgeleitet. Der Euphrat hörte nicht auf zu existieren, sondern man hat was gemacht? Man hat den Euphrat drumherum geleitet. Jetzt waren Euphrat und Babylon eben nicht mehr ein und dieselbe Sache. Deswegen hast du recht, ja, der Euphrat ist Teil von Babylon im Sinne, dass es durch Babylon durchfließt, aber man kann den Euphrat durchaus auch ohne Babylon denken. Mit anderen Worten, die Menschen und die Völker sind Teil von Babylon in dem Sinne, dass sie eigentlich quasi mit Babylon assoziiert sind. Es ist aber durchaus theoretisch denkbar, was dann wohl in der sechsten Plage passiert, dass diese beiden sich trennen, Babylon und die Völker, die es vorher unterstützt haben. Denn Babylon, konkret gesagt, ist ja nicht alles Böse in der Welt, sondern Babylon in der Offenbarung ist was? Besteht aus drei Teilen. Haben wir in Offenbarung 16 ja. Babylon wird ja in drei Teile dann gespalten, nicht wahr? Was sind die drei Elemente Babylons? Also erstmal ist es auf jeden Fall schon nach Offenbarung 17 die Hure. Die Hure Babylon, die katholische Kirche. Richtig? Die katholische haben wir eindeutig in den verschiedenen Versen dargelegt. Die katholische Kirche. Zweitens kommt dazu. Das ist ja in dem Fall die katholische Kirche. Genau, wir haben das Tier, wir haben den falschen Propheten und wir haben den Drachen. Tier, katholische Kirche und natürlich mit dem Kirchenstaat und so weiter. Falscher Prophet. Abgefallener Protestantismus mit seinen Institutionen, Amerika und so weiter. Plus der Drache, Satanismus, Spiritismus, all die ganzen Dinge, die wir angeschaut haben. Das ist aber nicht ein und dasselbe mit der Menschheit, die diese Dinge mit unterstützt. Die Bibel spricht von Babylon ja als einem System und doch gibt es Menschen, die in Babylon sind und doch nicht eigentlich Babylon. Woher wissen wir das? Dass Menschen durchaus mit Babylon assoziiert sein können, obwohl die Bibel sie deutlich, gedanklich, innerlich von Babylon trennt. Wir wissen das aus Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Okay, jetzt haben wir einen interessanten Punkt. Wir haben also Babylon. Quasi als dreifaches System. Und wir haben eine große Menge an Menschen, die aus verschiedensten Gründen alle mit Babylon verbunden sind. Ja? Aber sie sind, die Bibel unterscheidet zwischen dem System Babylon und den Menschen, die Babylon quasi unterstützen. Viele von ihnen wissen es nicht besser. Deswegen ruft jetzt in Offenbarung 18 Gott die Menschen heraus. Richtig? Er ruft sie heraus. Werden alle Menschen dem Ruf folgen? Nein. Es bleiben also Menschen übrig. Dieser Ruf in Offenbarung 18, ist er vor den Plagen oder während der Plagen? In Offenbarung 18, 4. Ist er vor den Plagen oder während der Plagen? Vor den Plagen, das heißt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Aber die sechste Plage, wenn der Euphrat vertrocknet, ist das dann während den Plagen. Dann ist es zu spät. Die Bibel beschreibt, dass Babylon zweimal Menschen verliert. Einmal durch das Evangelium und einmal in der sechsten Plage. Wie wir studiert haben, wird die sechste Plage daran bestehen, dass die Menschen erkennen werden, dass sie getäuscht worden sind. Ellen White schreibt aber sehr viel im großen Kampf. Und dass die Waffen, die eigentlich gegen die Gläubigen sich richten sollten, sich jetzt gegen die verführenden Priester und die verführenden Prediger wenden werden. Das wird dann in Offenbarung 17, Vers 16, 17, wenn wir das noch deutlicher dann studieren. Ich deute das heute nur an. Da wird dann plötzlich, wenn die Menschen sich von ihren religiösen Führern wieder trennen, dann ist es für sie selbst aber zu spät. Und darin steckt jetzt eine interessante Wahrheit. Am Ende werden sich fast alle Menschen vom System Babylon lösen. Einige zur rechten Zeit, wenn noch Gnadenzeit ist, und andere erst, wenn es zu spät ist. Ja, man kann sich entscheiden, ob man in die Arche will, bevor die Tür zugemacht wird oder danach. Am Ende wollten alle in die Arche. Aber für viele war es dann zu spät. Ja. Dann haben sie auch entdeckt, dass sie getäuscht worden sind. Aber das ist sozusagen diese Idee. Das Vertrocknen des Euphrats bedeutet, dass am Ende auch Menschen nicht mehr Babylon unterstützen werden. Nur, da es jetzt schon in den Plagen ist, ist die Gnadenzeit vorbei. Und das tun sie nicht, weil sie plötzlich die Wahrheit erkennen im Sinne, dass sie Jesus lieben, sondern sie erkennen nur, dass sie getäuscht sind, dass ihnen die Unwahrheit erzählt worden ist. Aber ihr Herz ist selbst ist ja völlig unverändert, immer noch genauso böse. Ja. Ja, die Plagen werden erst ausgegossen, wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Wir haben dazu, würde ich empfehlen, nochmal anzuschauen, Offenbarung 15, Vers 8, das Video dazu. Die Plagen werden erst ausgegossen, wenn niemand mehr in den Tempel hineingehen kann. Ja, außerdem heißt es in der dritten Engelsbotschaft, dass die Plagen ausgegossen werden, unvermischt im Kelch seines Zorns. Das heißt, wenn die Plagen ausgegossen werden, dann ist sozusagen, das ist quasi die Tür zu. Ja. Vorher gibt es eine lange Periode, auch der Endzeit, auch der intensiven Endzeit, der Verfolgung und so weiter, wo die Gnadenzeit noch offen ist, wo immer noch Menschen herausgerettet werden, aber irgendwann ist die Tür zu und dann fallen die Plagen unvermischt. Ja. Ja? Deswegen zum Schluss. Gott hat ein Rieseninteresse an diesem Wasser, an diesen Menschen. Und es gibt quasi zwei Magneten, wenn man so will, oder das, ist nicht das richtige Bild ist, aber zwei Kräfte, die an dieser Menschenmasse wirken. Das eine ist Babylon. Ja, mit den Irrlehren, mit dem Wein, diesem Hurenwein Babylons. Ja. Das andere ist das Evangelium. Deswegen werden wir immer wieder aufgefordert. Schaut mal zwei Texte in Offenbarung 10 und Offenbarung 10, Vers 11. Da heißt es, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige, ja, eigentlich zu vielen Völkern, wörtlich übersetzt. Und dann noch bekannter Offenbarung 14, Vers 6. Offenbarung 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Die Menschen unterstützen größtenteils Babylon. Aber unser Auftrag ist es, all diese Menschen anzusprechen mit dem rettenden Evangelium. Gott hat ein echtes Interesse an diesem gigantischen Meer an Menschen. Die Frage ist, ob wir das auch haben. Ja. Unser Auftrag richtet sich an Menschen, die Babylon auch unterstützen. Heute denkt man ja manchmal, ja, wir können ja nicht andere Menschen aus den Kirchen rausholen und so weiter. Ja, das ist nicht unser Auftrag. Wir müssen nur die, die überhaupt gar keinen Glauben haben, die Atheisten vielleicht irgendwie missionieren oder so. Aber die Bibel macht sehr deutlich, dass die große Masse der Menschen doch in irgendeiner Form und Weise mit Babylon verknüpft ist. Und deswegen müssen wir auch die zweite Engelsbotschaft, gefallen, gefallen ist Babylon, predigen. Deswegen müssen wir die dritte Engelsbotschaft predigen, um den Menschen deutlich zu machen, es gibt einen Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum. Und dieser Vers, Offenbarung 17, Vers 15, beschreibt nicht einfach nur, naja, was da steht für Menschen, sondern beschreibt eigentlich an dieser Stelle all die Menschen unter dem Symbol des Euphrats, die diesem falschen System von Katholizismus, abgefallenem Protestantismus, Spiritismus mit all seinen Unterarten nachlaufen, ohne zu wissen, was da eigentlich ihnen geboten wird. Und wie wir aus Offenbarung 16 lernen, werden so gut wie alle Menschen, bevor Jesus wiederkommt, erkennen, dass sie getäuscht worden sind. Die Frage ist, werden sie das erkennen durch das Evangelium und durch eine Annahme von Jesus oder durch das reine Faktum, dass sie dann sehen, wie die Welt zusammenbricht und dass offensichtlich sie falsch gelegen haben, wo sie dann nicht mehr durch Glauben das erkennen, sondern nur noch durch die harten Fakten des nun bald wiederkommenden Jesus.
Aber jetzt viele auch erkennen.
Ja, ganz genau. Ja. Ihr Lieben, an der Stelle werden wir das nächste Woche weitermachen. In Vers 16 wird nämlich genau dann konkreter beschrieben, worin dieses Austrocknen des Euphrats besteht. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, was auch der große Kampf vielleicht dazu zu sagen hat. Für heute wollen wir vielleicht mit einem Gebet schließen und dann diesen Teil hiermit beenden. Lasst uns noch niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir in deinem Wort sehen, dass du die Menschen liebst, dass du die Welt geliebt hast so sehr, dass du seinen Sohn gesandt hast. Wir sehen auch, dass so viele Menschen einem Irrglauben nachgehen, getäuscht sind, verführt sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns echte, tiefe Liebe, unser Herz schenkst für Menschen, die die Wahrheit noch nicht kennen. Und dass du uns bereit machst, ein Licht zu sein in dieser Zeit, in der sich alles so sehr verdichtet, dass wir so viele wie nur irgendwie möglich aus Babylon herausholen und auf dein baldiges Kommen, Herr Jesus, vorbereiten. In deinem Namen beten wir. Amen.